Wir sind im Kolosserbrief im Kapitel 4 heute Morgen. Wir werden den Kolosserbrief heute abschließen. Wir schauen uns heute die letzten Ermahnungen und die abschließenden Grüße des Paulus an seine Freunde in der Gemeinde in Kolossee an. Vers 2. Haltet fest im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Haltet fest im Gebet. Oder man könnte auch sagen, seid beständig im Gebet. Lasst nicht nach im Gebet. Im 1. Thessalonicher im Kapitel 5 sagt der Paulus, betet unablässig. Gebet ist so wichtig. Gebet ist unsere Kraftquelle als Christen. Gebet ist reden mit Gott, Beziehung mit ihm pflegen. Wenn der Herr uns sagt, betet unablässig, meint er hier nicht, dass wir ständig plappern müssen oder ständig Wiederholungen, so Gebete wie Mantras runterrattern. Es gibt in den östlichen Kulturen diese Praktiken, wo sie so Gebete auf Windmühlen schreiben und wenn das Rad sich dreht sozusagen, dass ständig gebetet wird oder Gebetsmühlen so Zeug. Das ist nicht, was der Herr hier meint, dass wir ständig plappern müssen, sondern seid beständig im Gebet, betet unablässig, heißt, dass wir immer ausgerichtet sind auf Jesus. Dass wir können den ganzen Tag mit ihm reden, an ihn denken, im Zwiegespräch sein mit ihm. Jesus, was denkst du über das? Oder Jesus, ich danke dir für das. Oder bitte hilf mir da, gib mir da die richtigen Worte, wenn ich jetzt in dieses Gespräch reingehe. Es gibt eine Geschichte von so einer Gruppe von Pfarrern in einem Ort, die sich versammelt haben, um die Bedeutung dieses Verses zu ergründen. Betet unablässig. Und die waren da zusammen und es gab verschiedene Vorschläge und letztendlich haben sie beschlossen, dass sie so eine Arbeitsgruppe einsetzen. So für einen Monat lang sollten die sich damit beschäftigen, mit diesem Vers und dann nach einem Monat sozusagen das Ergebnis ihrer Erkenntnis vorlegen. Und es war eine einfache Magd, die hat das zufällig überhört, was da vor sich geht. Und sie hat gesagt, was, einen Monat lang wollt ihr brauchen, um diesen Vers auszulegen? Das ist eine der einfachsten Stellen in der Bibel. Und diese Theologen haben gesagt, ha, wie das, wie verstehst du den Vers? Kannst du immer beten? Sie hat gesagt, ja. Was, obwohl du so viel zu tun hast? Ja, Je mehr ich zu tun habe, desto mehr kann ich beten. Aber wie geht das? Und sie hat gesagt, wenn ich morgens die Augen öffne, bete ich, Herr, öffne mir die göttlichen Augen der Erkenntnis, dass ich dich besser kennenlernen kann. Und während ich mich anziehe, dann bete ich darum, mit seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein. Und dann, während ich mich wasche, dann danke ich ihm für die Waschung, für die Reinigung in der Wiedergeburt, in der neuen Geburt durch den Heiligen Geist. Und dann, wenn ich zu arbeiten beginne, dann bitte ich Gott um seine Kraft für den Tag. Wenn ich das Feuer anzünde, bete ich darum, dass er mein Herz entzündet. Wenn ich das Haus fege, dann bete ich darum, dass er mein Herz von aller Unreinheit, dass es gereinigt wird. Wenn ich frühstück, dann wünsche ich mir, mit dem himmlischen Manna und mit der Milch des Wortes gespeist zu sein. Und wenn ich mit den kleinen Kindern beschäftigt bin, dann denke ich an Gott als meinem Vater. Und ich bete um den Geist der Sohnschaft. Und so gehe ich durch den ganzen Tag und alles, was ich tue, alles gibt mir so einen Gedanken für das, was ich beten kann, einen Gedanken zum Gebet. Diskussion war beendet. Damit betet unablässig. Ständig bewusst in seiner Gegenwart zu leben, im Zwiegespräch zu sein mit ihm, sich nicht ablenken zu lassen von ihm. Und wirklich, wer so lebt, das ist ein Schlüssel, wer so lebt, der wird diesen Frieden Gottes erfahren, wie es im Philipperbrief heißt, der das Verstehen übersteigt. Wenn unsere Gedanken so ausgerichtet sind auf Jesus, dann wird uns nichts so schnell aus der Fassung bringen können. Weil ich mir bewusst bin, Gott ist da. Und das ist die Wahrheit, er ist da. Frage ist nur, ob mir das bewusst ist oder nicht. Gebet, es gibt verschiedene Arten von Gebet. Wir können Fürbitte halten, eintreten für andere, wir können Dank sagen, wir können Gott preisen, wir können ihn anbeten, wir können einfach still sein, auf ihn hören. Es gibt lautes Gebet, es gibt den Stoßseufzer vor Gott. Römerbrief sagt uns, dass Gott sogar unser Seufzen hört und versteht. Und der Heilige Geist tritt ein für uns. Wir sagen, oh Gott. Gott versteht. Auch hören auf Gott. In der Stille sein vor ihm, in seinem Wort. Ihn zu uns sprechen lassen. Das ist ein wichtiger Teil von Gebet. Der Sinn von Gebet ist nicht, dass wir Gott herumdirigieren. Sagen, Gott, tu das. Mein Wille geschehe im Himmel, so wie auf Erden. Ich glaube, es war umgekehrt. Jesus hat uns zu beten gelehrt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der Sinn von Gebet. Im Einklang sein mit Gott. Gott, was willst du tun? Ich will gemäß deinem Willen beten. Und das Coole daran ist, wenn wir dem Willen Gottes gemäß beten, dann sagt Jesus, haben wir schon, worum wir gebeten haben. Und wir können ihm unsere Anliegen, unsere Bedürfnisse hinbringen. Wir müssen Gott auch nicht in den Ohren legen. Jesus hat gesagt, euer Vater weiß, was ihr benötigt, noch ehe ihr bittet. Ich meine, er gibt uns alles, was gut für uns ist. Aber Gott will auch von uns hören. Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. Jesus sagt, betet unser tägliches Brot, gib uns heute. Warum sagt er das? Weil er täglich von uns hören will. Ihm geht es um die Beziehung mit uns. Er will täglich mit uns haben. Er liebt diese Gemeinschaft mit uns. Er will uns segnen, er will uns leiten, er will zu uns sprechen. Und so Gebet sollte so ein Teil von uns selbst werden, dass wir gar nicht mehr dran denken, ich muss jetzt beten, sondern wie das Atmen, dass es ganz natürlich wird. Ist wie Gemeinschaft mit einem Freund. Wenn du einen Freund auf der Straße triffst, dann denkst du nicht, oh, ich muss jetzt mit ihm reden, sondern es ist ganz natürlich. Für manche ist es natürlicher als für andere. Es ist natürlich, wir überlegen nicht groß herum. Und genauso mit Jesus. Wir müssen nicht diese schön formulierten Worte finden. Wir beten so oft für die anderen, die neben uns sitzen. Wirklich, Jesus sagt, ist nicht wichtig, plappert nicht wie die Heiden. Wir können zu ihm kommen. Ganz natürlich, mit Respekt, aber ganz natürlich, so wie unser Schnabel gewachsen ist. Wir können mit ihm reden. Und Gott liebt seine Kinder. Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Gott freut sich, von ihnen zu hören. Ich denke an meinen kleinen Neffen. Er ist jetzt, jetzt wird er so ungefähr 8 Wochen alt sein. Aber mein Bruder und seine Frau, die Eltern sind so aufmerksam. Wenn der Kleine einen Muckser macht, dann springen sie schon. Ich glaube, so ist es mit Gott. Wir sind seine Kinder. Wir müssen nicht irgendein Spektakel aufführen, um Gottes Aufmerksamkeit zu erwecken. Kleine Jakob betet abends, bevor er ins Bett geht, und er schreit so laut er kann. Sagt, lieber Gott, bitte schenk mir zum Geburtstag ein ferngesteuertes Auto. Die Mutter stürmt ins Zimmer und sagt, aber Jakob, Gott ist nicht schwerhörig. Ja, aber der Opa nebenan. Aber Gott ist nicht schwerhörig. Wir haben manchmal so diesen Eindruck, wir halten zurück, wir fühlen uns so, ich bin nicht würdig, zu ihm zu kommen. Und das stimmt, wir sind nicht würdig, zu Gott zu kommen, in uns selbst. Aber Jesus hat uns würdig gemacht. Er hat das, was uns trennt von Gott, unsere Schuld, unsere Sünde, die uns vom heiligen Gott trennt, er hat getragen am Kreuz. Das haben wir gerade gefeiert. Er hat es weggenommen, diese Trennung. Wir können kommen. Er hat uns würdig gemacht. Römerbrief Kapitel 5, wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Ja, das Sünde nicht kannte, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir Gerechtigkeit würden in Christus Jesus. Und so sieht Gott mich in Jesus und ich kann kommen. Im Hebräerbrief lesen wir, lasst uns mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Was für ein Vorrecht ist es, dass wir mit Gott in Verbindung stehen dürfen. Dass wir mit ihm reden dürfen. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der, der das ganze Universum geschaffen hat. Und jetzt durch Jesus ist er mein liebender Vater, wenn ich Jesus angenommen habe. Ich darf sagen, aber Papa. Und er liebt mich. Und ich darf in Beziehung mit ihm leben. Und darum geht es bei Gebet. Beziehung mit Gott leben, Beziehung pflegen. Und das ist wunderbar, das ist eine kraftvolle Sache. Beziehung zu haben, in Beziehung zu stehen mit meinem allmächtigen Vater im Himmel. Das ist kraftvoll. Es ist wirksam. Ich denke an die Gebete in der Bibel. Durch Gebet ist das Meer geteilt worden. Oder der Fluss stehen geblieben. Durch Gebet ist Wasser aus dem Felsen gekommen. Durch Gebet sind Löwen gezähmt worden. Die Sonne ist stillgestanden am Himmel. Der Himmel hat den Regen zurückgehalten. 3 Jahre lang. Gebet hat Gefängnistüren geöffnet. Gebet hat Tote auferweckt. So wunderbar, dass wir mit unserem Vater reden dürfen. Das ist eine starke Sache. Lesen wir weiter im Vers 2. Er sagt, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Seid dankbar. Das kann man nicht laut genug sagen. Seid dankbar. Ich glaube, das ist nicht unbedingt unsere natürliche Tendenz. Wir sind nicht von Natur aus dankbare Menschen, sondern eher im Gegenteil. Wir beschweren uns. Und die guten Dinge, die nehmen wir eher so selbstverständlich. Deswegen sagt uns der Paulus wieder, das ist etwas, was wir anlegen sollen. Und wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, dieses Anlegen. Es bedeutet was Aktives, das Wort anlegen oder anziehen. Das ist etwas, was wir anlegen müssen. Es braucht eine bewusste Anstrengung, eine bewusste Entscheidung. Gott sagt uns hier, lern ständig im Gespräch zu sein mit Gott und wenn du betest, dann vergiss nicht zu danken. Wir laufen so oft nur zu Gott, wenn wir was brauchen. Wir vergessen zu danken. Aber warum braucht Gott das, dass wir ihm danken? Ist Gott eitel? Braucht das auch? Oh, danke, danke, danke. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht so sehr, Gott braucht es, als er kennt uns und er weiß, dass wir es brauchen. Danken ist das Rezept Nummer 1 gegen Depression. Wir Menschen, wir tendieren dazu, das Negative zu sehen. Das Gute zu übersehen. Und wir jammern und sind mürrisch und sind kritisch. Und das macht uns blind. Das macht uns realitätsfremd. Das macht uns, wir sehen plötzlich nur mal einen Ausschnitt, nämlich das Negative. Und wir beginnen gefangen zu sein in unserem Selbstmitleid. Wir nehmen Gottes Segen nicht mehr wahr. Und wenn du dich umschaust, du kannst Leute erkennen, die nicht dankbar sind. Und ich kann das in meinem Leben erkennen, wenn ich vergesse zu danken. Und wir diese Einstellungen bekommen. Und wir das vergessen. Gott sagt uns, du musst deine Augen aufmachen. Du musst beginnen zu danken. Wir müssen bewusst durchs Leben gehen. Und bewusst Danke sagen. Wir nehmen die Dinge so selbstverständlich. Danke Gott für den Sonnenaufgang. Für die Luft, die ich atmen darf, dass ich gehen kann, dass ich sehen kann, dass ich hören kann, dass ich was zum Anziehen habe, dass ich mit dem Auto in die Gemeinde fahren durfte, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Wir sind so gesegnet. Wenn du genug zu essen hast und wenn du Kleidung hast und ein Dach über dem Kopf hast und irgendein Auto, irgendein Fortbewegungsmittel, dann gehörst du zu den reichsten 15%. Aller Menschen auf dieser Welt. Wir sind gesegnet, Leute. Dank Gott für die Gemeinde, dass wir hier sein dürfen, Gemeinschaft haben dürfen, für die Brüder und Schwestern, für deinen Mann, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Freunde, dass du Arbeit hast, ist ein Segen. Wir sind so gesegnet in Jesus. Dank Gott, dass du kennen darfst, für das, was Jesus für dich getan hat. Mann, dass wir Vergebung haben, Erlösung haben von unserer Schuld, dass wir Gottes Wort haben, dass wir mit Freimut kommen dürfen zum Vater, dass wir auf dem Weg in den Himmel sind. Ist euch das bewusst? Ist euch das bewusst, wie gut Gott zu uns ist, wie reich wir gesegnet sind? Es gibt wirklich keine rationale Ausrede, dafür mürrisch zu sein und deprimiert zu sein, zu jammern. Wenn du heute Morgen in so einem Zustand bist, deprimiert und kriegsgrämig, dann ich möchte dich ermutigen, setz dich hin, wenn du nach Hause kommst. Mach eine Liste von mindestens 30 Segnungen, die der Herr dir geschenkt hat in deinem Leben. Überleg dir all diese Bereiche, die Familie und Arbeit und was er dir materiell geschenkt hat und den geistlichen Reichtum, den wir ihm haben, mach eine Liste. Und dann fang an, ganz bewusst, ganz konkret für jedes dieser Dinge zu danken. Und ich verspreche dir eins, es wird ein Wunder passieren. Du wirst plötzlich wieder den Weitblick bekommen und das ganze Bild sehen. Du kannst nicht lange da stehen und Gott danken und Gott preisen für die Segnungen in deinem Leben und dabei lange deprimiert bleiben. Es geht nicht. Deswegen sagt Gott Dank. Es wird dir den Blick öffnen, wie gut Gott zu dir ist. Wir müssen uns erinnern dran. Der David sagt im Psalm 103, er sagt, preise den Herrn, meine Seele. So ein Selbstgesprächsgebet. Preise den Herrn, meine Seele. Und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und dann, wenn wir weiterlesen, dann listet er so eine ganze Liste von Wohltaten, von Segnungen auf in seinem Leben. Manchmal müssen wir uns selbst daran erinnern, was Gott für uns getan hat und wie gut er ist. Und wir müssen uns daran erinnern, dankbar zu sein. Also haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Vers 3, und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Betet auch für uns. Paulus hat die Freiheit, persönliche Bedürfnisse, Gebetsanliegen mitzuteilen. Es ist nicht ungeistlich zu sagen, hey, ich habe ein Bedürfnis. Ich brauche Gebet. Betet, dass eine Tür auftut, das Evangelium zu verkündigen. Und erinnert euch daran, der Paulus war in Rom, in Gefangenschaft, als er diesen Brief geschrieben hat. Ich finde es immer wieder erstaunlich, die Gebete des Paulus. Paulus sagt nicht, bitte betet für mich, dass mir gut geht, oder dass ich so schnell wie möglich aus diesem Gefängnis herauskomme, sondern er bittet für mich, dass Gott mir Gelegenheiten schenkt, offene Türen, das Evangelium weiter zu erzählen. Das, was Jesus für uns getan hat. Dass er den Preis bezahlt hat für unsere Sünden, dass wir Vergebung haben können in ihm. Wenn wir das für uns persönlich annehmen, wenn wir ihn in unser Leben einladen, sagen, Jesus, komm. Ich weiß, ich bin ein Sünder, ich brauche dich. Ich nehme deine Vergebung an, dein Werk für mich. Komm in mein Leben. Paulus sagt, bittet für mich, dass ich das noch mehr Menschen weitererzählen kann, diesen Wächtern, an die ich gefesselt bin, diesen Soldaten im Gefängnis. Mann, wenn ich vor dem Kaiser stehen werde. Bittet hier im Besonderen, das Geheimnis des Christus zu reden. Und das ist im Prinzip das Evangelium. Aber im Besonderen, dass auch die Heiden gerettet werden können. Das war etwas, was den Juden damals nicht so klar war. Dass auch sie ein Teil von Gottes Volk werden können. Im Vers 27 im Kapitel 1 haben wir gelesen, das Geheimnis Gottes unter den Heiden ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das wunderbare Geheimnis, dass Gott selbst in dir Wohnung nehmen will, diese engste Beziehung zu dir haben will, die man überhaupt mit irgendeiner Person haben kann. Paulus bittet für mich, dass ich eine offene Tür habe, das weiter zu erzählen. Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich an diesen Gebeten des Paulus, wofür er betet. Meine Tendenz, unsere Tendenz, wäre wahrscheinlich gewesen zu beten, Herr, hol mich raus, so schnell wie möglich aus meinen schwierigen Umständen. Es ist nicht so oft, dass wir beten. Und wir können auch das beten. Aber es ist nicht immer unbedingt Gottes Plan für uns. Ich finde es interessant, der Paulus betet, lass mich ein Zeugnis sein in schwierigen Umständen. Gib mir eine offene Tür, dein Evangelium weiterzusagen. Und er bittet um Gebet genau dafür, genau das zu tun, wofür er im Gefängnis sitzt. Nämlich das Evangelium zu verkündigen. Herr, hilf mir. Gib mir eine Gelegenheit. Hilf mir, diese Gelegenheit zu nutzen. Und das sind gerade diese schwierigen Umstände, wo Menschen das Licht sehen können in unserem Leben. Wo Menschen sehen können, dass Gott in uns ist. Es gibt diese Lehre, dieses Prosperity Teaching, die Leute, die lehren, Gott will, dass du reich bist und dass es dir gut geht. Und dann, wenn die Leute sehen, wie reich wir sind, dann werden sie zu Jesus kommen. Ich bin mir nicht so sicher, ich glaube, sie werden neidisch sein. Wenn es uns gut geht, dann ist es leicht, happy zu sein. Es ist nicht unbedingt ein Zeugnis. Hey, jeder kann gut drauf sein, wenn es ihm gut geht. Aber ich glaube, wir sind oft ein Zeugnis und Gott lässt manchmal schwierige Umstände zu in unserem Leben, Schicksalsschläge. Und hey, das ist das Leben. Jeder Mensch wird dann und wann durch eine schwierige Zeit gehen, dann und wann einen schwierigen Schlag, einen Rückschlag erleben. Das gehört zum Leben. Der Unterschied ist, wir müssen nicht alleine durchgehen. Jesus ist mit uns. Und das ist das Zeugnis in diesen schwierigen Umständen, wenn die Menschen uns sehen und sagen, oh Mann, was dem passiert, und er hält trotzdem am Jesus fest und er hat trotzdem, trotz allem diesen Frieden in seinem Herzen und diese Freude, diese Innere. Der hat was ich nicht habe. Was ist das? Ich glaube, da kommt das Zeugnis rein. Sind manchmal ein bisschen wehleidig als Christen, suchen unsere eigene Bequemlichkeit. Paulus hatte eine ewige Perspektive. Sein Ziel war nicht das bequeme Leben hier, sondern Schätze im Himmel zu sammeln. Gott, gib mir eine offene Tür, Zeugnis zu sein, um Menschen mitzunehmen in den Himmel. Vers 5. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Das heißt, diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Seid ein Zeugnis. Kauft die gelegene Zeit aus. Kauft die Zeit aus. Zeit vergeht so schnell. Und je älter wir werden, desto schneller vergeht sie, kommt mir vor. Vielleicht können das die Alten unter uns bestätigen. Zeit vergeht so schnell. Ich kann es nicht glauben, dass ich schon 4 Jahre hier bin. So schnell vergangen. Ist uns bewusst, die Zeit ist begrenzt. Wir müssen das meiste draus machen. Ich meine, letztes Jahr zum 30er haben meine Freundin mir dieses T-Shirt geschenkt. So, Vorsicht, alter Sack. Mann, die Zeit ist begrenzt. Mir ist bewusst geworden, ich habe nicht mehr 35 Jahre oder so bis zur Rente. Ich war alt. Die Zeit vergeht schnell. Die Wahrheit ist, wir wissen alle nicht, wann der Herr uns nach Hause ruft. Es mag gar nicht mehr 30 Jahre sein, vielleicht morgen oder übermorgen. Der Punkt ist, das Leben ist kurz. Jakobus sagt uns im Kapitel 4 in seinem Brief, er sagt, ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Das Leben ist so kurz. Wir wissen nie, wann wir gehen müssen, oder sollte wahrscheinlich besser sagen, wann wir nach Hause gehen dürfen. Und wir werden die nächsten 100 Billionen, Milliarden Jahre im Himmel verbringen. mit Jesus, wenn wir ihm vertrauen, in seiner Herrlichkeit. Und jetzt haben wir eine kurze Zeit hier in diesem Leben, um Schätze zu sammeln. Für diesen Ort, wo wir die nächsten Billiarden Jahre verbringen werden. Weil das größte Teil unseres Lebens. Jetzt haben wir die Chance, Menschen mitzunehmen in den Himmel. Einen Unterschied zu machen fürs Reich Gottes. Zeugen zu sein für Jesus. Nutzt die Zeit. Kauft die Zeit aus. Seid gute Verwalter von der Zeit, die Gott euch gegeben hat. Es ist so einfach, Zeit zu verschwenden. Gerade in unserem Zeitalter. Zeit von Fernsehen und Internet und Computerspielen. Die ganze Unterhaltungsindustrie ist einer der größten Industriezweige. Milliarden werden da umgesetzt. Dollar-Milliarden. Unterhaltungsindustrie. Man könnte es auch Ablenkungsindustrie nennen. Wird vielleicht besser passen. Es boomt. Ärgert ihr euch auch? Setzt dich hin vom Fernseher, um dir die Nachrichten anzugucken und dann bleibst du sitzen und ziehst dir 3 Stunden lang Zeug rein, was du dir sowieso nicht anschauen wolltest. Und dann nachher so eine volle Birne überladen mit irgendwelchem Schrott. So eine Zeitverschwendung. Und der Herr sagt, kauf die Zeit aus. Ich meine, wie wäre das, wenn du heute Abend statt fernzuschauen und mit deiner Frau oder deinem Mann drüber zu streiten, welches Programm ihr ansieht, wenn ihr das Ding auslasst und euch hinsetzt und miteinander betet für eure Freunde? Wäre das nicht besser genutzt? Die Leute sagen, ich habe keine Zeit zu beten, ich habe keine Zeit im Wort zu verbringen. Ja, wir alle haben Zeit. Wir alle haben gleich viel Zeit. Die Frage ist nur, wie wir die Zeit nutzen. Ich habe gehört, im Durchschnitt, der durchschnittliche Mensch, oder zumindest im Westen, wartet durchschnittlich 6 Monate seines Lebens vor einer roten Ampel im Auto. Habt ihr das gewusst? 6 Monate! Wie wäre es, wenn du deine Gebetsliste mithältst? Am Beifahrersitz und bei jeder roten Ampel so 1 oder 2 Gebete zum Himmel schickst. Na, was, wenn es grün wird? Die anderen, die machen dich schon darauf aufmerksam. Kein Problem. Ich denke auch an die vielen Gelegenheiten, die wir immer wieder versäumen, Jesus weiterzugeben. Die gute Nachricht von ihm. Ich ärgere mich selbst oft, wo ich mir denke, ich hätte eigentlich war eine offene Tür und ich habe es nicht genutzt. Kauf die Zeit aus. Kauf die gelegene Zeit aus. Nutzt diese Gelegenheiten, die der Herr euch schenkt. Macht das meiste aus der Zeit, die euch noch bleibt. Wir wollen nicht eines Tages zurückschauen und sagen, Mann, ich habe die Gelegenheit verpasst. Ich habe so viel Zeit verschwendet. Dann ärgern wir uns. Vers 6. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Es ist wichtig, wie wir reden. Voll Gnade, sagt der Paulus, euer Wort sei, eure Rede sei voll Gnade. Oder Luther übersetzt es mit lieblich oder freundlich. Nicht verdammend oder richtend oder nörgelnd. Besonders wenn wir mit Leuten reden, die Jesus noch nicht kennen. Im Römerbrief im Kapitel 2 lesen wir, dass die Güte Gottes uns zur Buße leitet. Und diese Güte im Umgang miteinander oder auch mit solchen, die Jesus noch nicht kennen oder folgen, das sollte unseren Umgang prägen. Epheser 4,15, lasst uns die Wahrheit bekennen in Liebe. Das ist wichtig, nicht nur, dass wir es tun, sondern auch wie wir es tun in Liebe. Nicht um ein Argument zu gewinnen. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Was macht Salz? Salz macht durstig. Denkt mal an so eine richtig gesalzene Salzstange, so richtig schön sauer. Läuft euch nicht schon das Wasser im Mund zusammen? Übrigens, wir verkaufen dann nachher unten Wasser. Nee. Die Art und Weise, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen, soll die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, durstig machen. Die sogenannten Vorchristen. Soll sie durstig machen nach Jesus. Nach Beziehung mit ihm. Ich sage dann weiter im Vers 6, ihr sollt wissen, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. 1. Petrus 3 lesen wir, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Seid bereit, das Evangelium weiterzusagen. Aber auch dort sagt er weiter mit Ehrerbietung und mit Sanftmut. Also ist wichtig wie. Es geht nicht darum, das Argument zu gewinnen, sondern Menschen zu gewinnen, Herzen zu gewinnen. Dass sie Jesu Liebe sehen. Das, was uns berührt hat. Das ist eine Herausforderung. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ich glaube, das heißt, dass wir Gottes Wort kennen müssen. Dass wir wissen müssen, wie wir es weitergeben können. Und ich meine, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt, wir wissen nicht, wie wir jedem Einzelnen antworten sollen. Das heißt, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns führt. Es gibt nicht so dieses Rezept, zu verwenden können. Jeder Mensch ist einzigartig und wir brauchen Gottes Weisheit, Gottes Erkenntnis. Persönlichen Grüße. Ist auch was erstaunlich ist. Wir bewundern den Paulus. Der Paulus war ein Mann, der dem Herrn voll hingegeben war. Und ich weiß nicht, ob der Herr irgendjemanden so verwendet hat wie den Paulus in der Kirchengeschichte. In diesen wenigen Jahren, in denen er herumgereist ist, eigentlich fast die ganze damalige Welt, die bekannt war, und hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Das Evangelium in die ganze Welt getragen. Ein Mensch. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott tun kann durch einen Menschen, der ihm voll hingegeben ist. Aber wir müssen auch sehen, der Paulus war kein Einzelkämpfer. Er hatte viele Freunde zur Seite. Ich glaube, allein wäre er nicht so weit gekommen, wie er gekommen wäre. Ich denke an Jesus, der seine Jünger immer zu zweit ausgeschickt hat. Und auch wir sollen keine Einzelkämpfer sein. Oh, ich brauche die Gemeinde nicht. Ich und Jesus ist genug. Ich brauche keine Gemeinschaft. Nee, wir brauchen sie alle. Wir sind jetzt als Einzelkämpfer berufen. Ich finde es interessant, der Paulus in der Apostelgeschichte und in den Briefen, die er geschrieben hat, wenn man es zusammenzählt, da werden über 100 Menschen, über 100 Christen erwähnt, mit denen er in Kontakt war. 26 davon allein im Römerbrief im Kapitel 16. Paulus war ein Teamworker. Paulus hat viele Freunde gemacht. Wir werden auch hier in dieser Liste wieder einige Bekannte wiedersehen, die wir in der Apostelgeschichte kennengelernt haben. Im Vers 7, alles was mich angeht, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Ja, was für ein toller Mann, er war ein geliebter Bruder. Der Tychikus hat den Paulus von Ephesus an begleitet. Und er ist bei Paulus geblieben, in all seinen schwierigen Umständen. Es war ein wahrer Bruder, ein wahrer Freund. War ein treuer Diener. Ich denke mir, er war treu in diesen kleinen Dingen. Er war einer, der praktisch veranlagt war, einer, der zupacken konnte. Er hat nicht gescheut, zuzupacken. Er war gewillt. Er hatte ein demütiges Herz und hat dem Paulus viel Arbeit abgenommen. Er war ein treuer Diener. Paulus sagt, er war ein Mitknecht im Herrn. Er war sein Mitarbeiter, sein Begleiter. Das war nicht einfach. Freund von Paulus zu sein. Der Paulus war ein sehr umstrittener Mann. Es war nicht einfach mit ihm. Tychikus hat nicht den einfachsten Weg gewählt, aber hat beschlossen, ich will ein Segen sein. Ich will ein Diener sein. Ich will eine Hilfe sein für den Paulus. Was für ein Segen, das ist, so einen Bruder oder so eine Schwester an seiner Seite zu haben. Assistent mit solchen Qualitäten ist Gold wert. Das ist nicht toll, wenn die Geschwister von uns sagen könnten, ein treuer Bruder oder eine treue Schwester und ein geliebter Bruder, Entschuldigung, und ein treuer Diener und ein Mitknecht im Herrn. Vers 8, ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröste. Zwei Aufgaben, er sollte erzählen, was sich mit Paulus tut, wie es ihm geht, und dann das zweite war, er sollte die Gemeinde ermutigen und trösten. Vers 9, mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Diese werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Onesimus war aus der Gemeinde von Kolossee. Im Philemonbrief lesen wir seine Geschichte. Er war ein Sklave, der davongelaufen ist, und irgendwo ist er mit Paulus gelandet im Gefängnis in Rom. Paulus hat ihn zu Jesus geführt und er ist ein treuer und ein geliebter Bruder geworden. Und Paulus hat ihn zurückgeschickt. Hat seinem Herrn, wie hieß er? Philemon, genau. Deswegen heißt er Philemonbrief. Mit logisch denken kommen wir ganz schön weit. Der Philemon, der hat ihm einen Brief mitgegeben, einen privaten Brief, dass er seinen entlaufenen Sklaven doch als Bruder im Herrn aufnehmen soll. Also der Tychikus und der Onesimus, die zwei haben die Briefe an die Gemeinden in Kleinasien mitgenommen, von Paulus in Rom. Den Epheserbrief und den Kolosserbrief, den wir hier gerade durchgemacht haben. Und wie gesagt, Onesimus hatte noch diesen privaten Brief an den Philemon mit. Jetzt sind wir fünf Männer, die zurückgeblieben sind. Also nicht zurückgeblieben geistlich, sondern zurückgeblieben bei Paulus im Gefängnis. Es waren drei Juden und drei Heiden, die wir sehen. Im Vers 10 den Aristarchus. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Er war ein Mitgefangener, er war bereit, die Gefangenschaft mit dem Paulus zu teilen, um ihm zu dienen und ihm zu ermutigen. Was für ein cooler Kerl der Aristarchus war. War ein Reisegefährte des Paulus. Der war dabei bei diesem Tumult in Ephesus. Ist da zu ihm gestanden. Er war wahrscheinlich bei diesem Schiffbruch dabei, auf der Reise nach Rom. Was für ein toller Freund. Dann lesen wir weiter im Vers 10, mein Mitgefangener und Markus, der Vetter des Barnabas, dessen wegen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Markus, der Johannes Markus, in der Apostelgeschichte 13 haben wir ihn gesehen. Der war mit dem Paulus mit auf der ersten Missionsreise. Und dann irgendwo hat er Herzflattern bekommen oder Schiss bekommen und ist zurück nach Hause gegangen, hat sie verlassen. Barnabas und den Paulus. Und dann auf der zweiten Missionsreise hat der Barnabas gesagt, das war sein Onkel, hat gesagt, Paulus, nehmen wir doch den Johannes Markus mit. Und der Paulus hat gesagt, nein. Er ist einmal davon gelaufen, war nicht zuverlässig, wir haben einen Job zu tun. Das ist kein Honiglecken. Aber der Barnabas, heißt der Sohn der Ermutigung oder des Trostes, hat gesagt, nein, nehmen wir den noch mit, geben wir ihm noch eine zweite Chance. Paulus hat gesagt, nein, den können wir nicht brauchen. Und da sind so aneinander geraten, dass sie sich getrennt haben. Gott hat es benutzt, um das Werk zu multiplizieren. Der Barnabas hat den Markus mitgenommen und sie sind nach Zypern. Und der Paulus ist mit dem Silas hinauf nach Richtung Kleinasien, also nach Asien hinauf. Wir sehen jetzt hier, dass der Barnabas erfolgreich war. Seinem Neffen mitgenommen, ihm eine zweite Chance zu geben. Barnabas, der Sohn der Ermutigung, Sohn des Trostes. Was für eine tolle Eigenschaft. Wir brauchen mehr so Leute, die Ermutiger sind. Die sagen, hey komm, du schaffst es. Rappel dich nochmal auf. Komm, ich gehe mit dir ein Stück. Was für ein Segen. Ich glaube, ohne den Barnabas hätte der Markus das wahrscheinlich nicht geschafft. Und was für eine Frucht das gebracht hat. Paulus hat sich versöhnt mit dem Markus später und er war ihm eine Hilfe. Und jetzt sagt er, behandelt ihn nicht so, wie ich ihn behandelt habe, sondern nehmt ihn auf. Ist ein guter Bruder, der Markus. Markus soll eine Ermutigung sein für alle von uns, die sich vielleicht als Versager fühlen. Wo Gott eine Tür geöffnet hat und wir haben uns nicht getraut. Oder wir haben Mist gebaut. Oder wir sind davon gelaufen. Lasst euch ermutigen. Gott ist noch nicht fertig mit euch. Gott will dich weiter gebrauchen, vertraue ihm. Johannes Markus ist nicht rumgesessen und sich in Selbstmitleid hängen lassen. Er hat einen neuen Anlauf genommen und er hat es geschafft. Und du wirst es auch schaffen, wenn du auf den Herrn vertraust. Markus ist in großer Weise von Gott gebraucht worden. Er war eine Hilfe für Petrus, er hat sein Evangelium geschrieben, was wir heute haben. Er war ein Gefährte von Paulus. Paulus hat ihn später zurückgesandt, aber dann in seinem letzten Brief lesen wir, dass er sagt, sendet mir doch den Markus. Er war mir eine große Hilfe. Gott hat den Markus verwendet. Wir müssen Menschen eine zweite Chance geben. Ermutigen. Vers 11 noch schnell. Und Jesus, genannt Justus, das ist ein jüdischer und ein römischer Name, das war damals relativ häufig, auch so wie der Johannes Markus, ist auch so ein Beispiel. Dieser Justus steht für diejenigen, die Gott treu dienen, aber mehr so im Verborgenen. Und Paulus sagt von ihm, aus der Beschneidung sind diese allein Mitarbeiter am Reich Gottes, sie sind mir ein Trost gewesen. Alles, was wir wissen von dem Justus, ist, dass er ein Trost war und ein Mitarbeiter des Paulus. Dem Verborgenen gedient. Weißt du, was Gott weiß es und Gott wird ihn belohnen. Und Gott wird uns belohnen, selbst wenn wir nicht so diese sichtbaren Dienste haben. Diese waren mir ein Trost. Wie gut es ist, in so schwierigen Zeiten Geschwister zur Seite zu haben. Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Der Epaphras war derjenige, der die Gemeinde gegründet hat. Wahrscheinlich auch die Gemeinden in Laodicea und Hierapolis. Der Epaphras war ein Gebetskämpfer, er hat gerungen im Gebet, mit Anstrengung. Und wir wissen, das Fürbitter ist ein Kampf, ist eine Anstrengung, ist machtvoll, für andere im Gebet einzutreten. Und ich glaube, Satan weiß es, deswegen will er uns abhalten davon. Wir haben Widerstand, Ablenkung. Es ist erstaunlich, wenn du dich hinsetzt und sagst, ich will jetzt wirklich beten und plötzlich fällt dir ein, ich muss das noch machen und diese ganzen Ablenkungen sind da. Es ist manchmal eine Anstrengung, es ist ein Kampf, konzentriert Zeit im Gebet, im Fürbittegebet zu verbringen. Und es ist auch so ein unsichtbarer Dienst. Aber es ist wichtig. Ich glaube, wir werden erstaunt sein, mal im Himmel zu sehen, wer wirklich die Kronen bekommt für das, was Gott hier in unserer Mitte tut. Vielleicht gar nicht so sehr die so sichtbar sind wie ich oder die vielleicht hier heraus einen Lobpreis leiten. Ich glaube, sehr viel die Frauen, die am Montagabend treu im Gebet sind. Und da kommt Kraft her, die werden mit so einer Krone rumrennen im Himmel. Ich werde so ein kleines Judenkapperl haben. Spurgeon, einer der größten Prediger, der je gelebt hat, gesagt, also ein Geheimnis seines Erfolges war, während er gepredigt hat, und Tausende sind gekommen, um ihm zuzuhören. Während er gepredigt hat, waren im Untergeschoss seiner Kirche Hunderte versammelt und haben gebetet. Er hat gesagt, das ist der Schlüssel für das, was Gott getan hat. Vers 14, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Lukas, hier erfahren wir, dass er Arzt war, ein Reisegefährte des Paulus, der Schreiber des Lukas-Evangeliums. Und den Demas. Demas ist eine traurige Figur. Demas. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 4, sagt der Paulus von ihm, der Demas hat mich verlassen. Er hat den jetzigen Zeitlauf oder die Welt liebgewonnen und er hat mich verlassen. Traurig. Jesus hat gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Dem Mammon und Gott. Du wirst entweder den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht aufgesogen werden von der Welt. Wie traurig der Demas. Er hat einst dem Herrn gedient, war fruchtbar und dann ist er abgelenkt worden. Und 2. Timotheusbrief, so 6, 8 Jahre später, lesen wir, dass er Gott den Rücken zugewandt hat. ist traurig. Ich habe Freunde, die das getan haben. Es ist traurig. Die im Dienst waren, die eifrig waren für den Herrn und begeistert und nicht mal mehr mit ihm leben. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass das nicht uns passiert. Das ist sowas was Langsames, sowas Unauffälliges. Es mag 8 Jahre lang dauern. Wir müssen dieses Feuer am Brennen halten, wir müssen nachlegen. Schau, dass wir Zeit allein mit Jesus verbringen, Zeit in seinem Wort. Uns nicht ablenken lassen. Unser Leben ist so wie ein Zug, der so dahin läuft. Und es kann sein, dass das Feuer aus ist, aber der Zug kann noch lange fahren auf dieser Strecke mit der gespeicherten Energie, die da ist. Und anfangs, du merkst das kaum, es fällt kaum auf, dass der Ofen aus ist. Du rennst dazu dahin, aber dann ganz langsam, jetzt langsam und irgendwann bleibst du stehen. In unserem Leben. Es kann sein, dass wir feurig sind für den Herrn und begeistert. Jede Bibelstunde und wir reden ständig über Jesus. Und dann plötzlich fällt er auf. Ah, hey, wo warst du letzte Woche? Ah, ich bin so beschäftigt. Ich habe das geschafft, angefangen und das und da und irgendwie, ich habe nicht mehr so viel Zeit für Gott. Und muss mein neues Auto polieren und Schulden zurückzahlen für das Auto oder was immer es ist. Siehst die Leute immer seltener und dann plötzlich hörst du, hey, geht gar nicht mehr mit dem Herrn. Ist weg vom Fenster. Erstickt von den Sorgen dieser Welt. Wir müssen vorsichtig sein. Es beginnt sehr unauffällig, kaum wahrnehmbar. Wir müssen schauen, dass wir dieses Feuer am Brennen halten, Tag für Tag, dass wir ausgerichtet bleiben auf Jesus, dass wir nahe bei ihm bleiben, dass wir uns nicht ablenken lassen. Demas, eine Warnung für uns alle. Vers 15, grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Die ersten Christen haben sich in Häusern getroffen, die hatten noch nicht so schöne Seele, wie es wir hier haben. In einer Stadt gab es mehrere Hausgemeinden. Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Das ist eine gute Ermutigung für uns alle. Füll deinen Dienst, bleib dran. Lass dich nicht entmutigen. Tu das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und zuletzt Vers 18, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Gedenkt meiner Fesseln. Vielleicht hat er Schwierigkeiten gehabt beim Schreiben. Durch die Handfesseln, die an seinen Händen waren. Und zum Schluss die Gnade sei mit euch. Brief endet, wie er begonnen hat. Die Gnade sei mit euch. Was der Apostel der Gnade an die Gemeinde schreibt, die mit diesen gesetzlichen Irrlehren gekämpft hat und bedroht war. Die Gnade sei mit euch. Vergesst es nicht, alles ist aus Gnade. Es ist der Kern des Christentums. Es ist Gottes Liebe für uns. Und alles, was er für uns getan hat, aus Gnade. Nicht, weil wir es verdienen. Es ist unverdient. Alles aus Gnade. Gnade sei mit euch. Lass uns beten. Lieber Vater, wir sagen dir Danke für diesen wunderbaren Brief und für all diese Ermutigungen und Herausforderungen, die wir erhalten haben dadurch. Wir danken dir für das Vorbild des Paulus und dieser vielen Männer und Frauen, Herr, die dir gedient haben aus ganzem Herzen, die treu waren. Herr, wir legen dir diese Woche hin, segne uns. Beschütze uns und halt uns nahe bei dir, Jesus. Darum bitten wir. In Jesu Namen. Amen.